Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Brigitte Beter Mikrofon herzlich willkommen. Weihnachten steht vor der Tür und das bedeutet wenigstens einmal im Jahr für die Kirchen volle Häuser. Die konfessionellen Bindungen nehmen in unserem Land immer mehr ab und damit geraten auch die den Kirchen garantierten Sendezeiten im öffentlich-rechtlichen Rundfunk immer häufiger in die Kritik. Wir bringen Sie auf den neuesten Stand der Diskussion in dieser Sendung, in der wir auch den Zeitungswissenschaftler Horst Röper porträtieren, einen eigentlich nicht wegzudenkenden Teil der ohnehin kleinen Szene der Medienbeobachter, der aber jetzt in den Ruhestand geht. Und wir werfen einen Blick auf die Medienrealität in den USA, diesem durch und durch gespaltenen Land. Wenn Sie mindestens so alt wie ich sind, dann erinnern Sie sich bestimmt noch gut an die Zeiten, als das Wort zum Sonntag in der ARD noch fester Bestandteil des samstäglichen Fernsehrituals war. Einer der heimlichen Stars der Sendung war die Ordensschwester Isa Vermehren, als ehemalige Kabarettistin ein Profi im Unterhaltungsgewerbe.
Bei anderen Aufführungen ist es ja gewöhnlich so, je teurer die Karte, desto besser der Abend. Ob das beim Fernsehen auch so stimmt, das weiß ich gar nicht. Ich habe schon mal gehört, es soll auch ganz langweilige sogenannte Unterhaltungssendungen geben, die aber sehr teuer waren. Da ist das Wort zum Sonntag ein richtiges Kontrastprogramm. Es ist erstens gar nicht teuer, es ist zweitens ganz kurz und es unterhält eigentlich niemanden, weder so noch so. Es unterhält bestenfalls etwas, einen Gedanken, eine Richtung des Denkens, die einem bei zu viel Unterhaltung dann doch leicht abhanden kommen kann.
Eine kleine Insel des Nachdenkens in einem Meer der Bilder zu sein. Diesem Anspruch versucht das Wort zum Sonntag auch heute noch nachzukommen. Doch seit der wundersamen Sendervermehrung in den 80er Jahren und der weiteren Aufsplitterung des Publikums durch das Internet hat die Sendung an Bedeutung verloren. Zudem verlassen immer mehr Menschen die beiden großen christlichen Kirchen. Allein 2018 waren es 440.000. Sind die sogenannten Verkündigungssendungen, die Katholiken, Protestanten und auch der jüdischen Gemeinde zustehen, also noch zeitgemäß? Annika Schneider ist dieser Frage für uns nachgegangen.
Es gibt nicht viele Lehrer, die regelmäßig hunderttausende Zuhörer haben. Magnus Anschütz ist einer von ihnen.
Ich bin 33 Jahre alt. Die meiste Zeit in der Woche unterrichte ich evangelische Religion und Französisch an einem Gymnasium in Opladen in Leverkusen. Und ich schreibe seit, ich glaube, mittlerweile 4 Jahren für Kirche bei 1Live.
Kirche in 1Live.
1Live ist die Jugendwelle des WDR. Zwischen Chart-Hits, Blödeleien und Interviews tauchen jeden Tag kurze religiöse Impulse auf.
Ein Beitrag der evangelischen Kirche. 1Live.
In den Beiträgen von Magnus Anschütz geht es um Homosexuelle in der Kirche, aber auch um Neujahrsvorsätze und den Wert von Freundschaft.
Also wie viel Religion steckt da drin? So viel und so wenig, wie jeder und jede möchte. Solange ich da nicht mit Jesus und Gott und Mose und immer so die ganzen Rallye-Joker so ausspiele, gibt es auch immer wieder Leute, die mir eine E-Mail schreiben und sagen, und ich habe erst gecheckt, dass es Kirche bei 1Live ist, als der Jingle kam, das war ein Beitrag von der evangelischen Kirche.
Die Rundfunkgesetze und Staatsverträge garantieren den Katholiken und Protestanten feste Sendeplätze. Dabei zahlen die Rundfunkhäuser für die Produktion und Ausstrahlung. Auch der jüdischen Gemeinde steht Sendezeit zu, zum Beispiel in der Deutschlandfunksendung Shalom.
Shalom. Jüdisches Leben heute.
Wie viele religiöse Sendungen es gibt, darin unterscheiden sich die Sender. Die ehemalige Bundestagsabgeordnete Ingrid Matthäus-Meyer wollte es genau wissen. Als Vertreterin der Säkularen im WDR-Rundfunkrat fragte sie beim Intendanten nach.
Ich habe mich zu dieser Anfrage entschieden, weil mir auffiel, morgens etwa, wenn ich dann mit dem Auto fahre, dass praktisch auf allen Radiowellen des WDR Verkündigungstermine sind. Ich finde, in einer Zeit, in der etwa 95% der Bevölkerung an der Kirche waren, mögen diese große Zahl von Verkündigungssendungen angemessen gewesen sein, heute aber nicht mehr. 37% der Bevölkerung in Deutschland sind nicht in einer Kirche. Da wäre es durchaus angemessen, wenn man das etwas reduziert und anders verteilt.
Über 1700 Verkündigungssendungen liefen 2017 allein im WDR. Das ergab die Anfrage von Ingrid Matthäus-Meyer. Sie fordert, die Verkündigung im Programm zu reduzieren. Dabei geht es auch um Geld. Tim Karis, Geschäftsführer des Zentrums für religionswissenschaftliche Studien der Uni Bochum, schätzt, dass die Öffentlich-Rechtlichen jedes Jahr einen zweistelligen Millionenbetrag ausgeben. Nur für die Gottesdienstübertragung.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Heutzutage, wo es Privatsender gibt, wo die Kirchen jede Möglichkeit hätten, selber Privatsender auf die Beine zu stellen, sehe ich jedenfalls keinen rechtlichen Grund mehr oder keine Notwendigkeit, warum es solche Art von Senderechten geben sollte.
Denn das Geld stammt aus den Rundfunkbeiträgen, obwohl die Kirchen längst auch eigene Kanäle und die sozialen Medien nutzen können. Sind die Verkündigungssendungen also noch angemessen? Matthias Kopp, Sprecher der Deutschen Bischofskonferenz.
Absolut, denn wir machen ja die Sendung nicht nur für unsere, in Anführungszeichen, Gläubigen, sondern versuchen ja mit einem Impuls auch andere Menschen in unserem Land anzusprechen. Wir wollen nicht missionieren, aber wir wollen Nachdenklichkeit erzeugen. Und ich glaube gerade, dass unsere Sendeformate, die wir haben, im Moment sind Ruhe und ich sage ganz bewusst fromm, auch ein Stück Einkehr geschehen können.
Auch Markus Breuer, Medienbeauftragter des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland, spricht sich für die Verkündigungsformate aus. Das Prinzip des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sei es, dass alle alles finanzieren, auch wenn nicht alle alles interessiert.
Ich finanziere auch mit meinem Rundfunkbeitrag die Volksmusiksendungen und die Sportübertragungen, obwohl ich weder Volksmusik mag noch ein großer Fußballfan bin.
Außerdem sei immer noch mehr als die Hälfte der Deutschen evangelisch oder katholisch. Mit den Verkündigungssendungen übernehmen die Kirchen auch Verantwortung, sagt Matthias Kopp, gerade nach Katastrophen oder Anschlägen.
Der Amoklauf in München ist mir dann noch in Erinnerung oder damals in Erfurt, wo zum Beispiel das Wort zum Sonntag aktuell umgestellt wurde, was ein ganz wichtiger Impuls mit unglaublich hohen Einschaltquoten war, dass man mal kurz in der Bundesrepublik die Luft anhielt.
Danach sei viel dankbare Zuschauerpost gekommen, berichtet Kopp. Eine Abschaffung der Verkündigungssendung fordert auch Kritikerin Matthäus-Meyer nicht. Aber sie will, dass auch säkulare, nicht kirchlich gebundene Weltanschauungsgemeinschaften per Gesetz Sendezeit bekommen.
Das gab es übrigens sogar bis in die 80er Jahre hinein schon mal beim WDR. Kein Mensch konnte mir sagen, warum das abgeschafft wurde. Aber in einer pluralistischen Gesellschaft gehört es durchaus dazu, dass die unterschiedlichen Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften zum Zuge kommen.
Im Bayerischen Rundfunk gibt es auch heute noch Sendezeiten für säkulare Verbände. Wissenschaftler Tim Karis findet, dass der Staat keine Religionsgemeinschaft bevorzugen solle. Sein Vorschlag: Auch Muslime könnten eigene Verkündigungssendungen gestalten.
Das würde natürlich unheimlich beitragen zur Entspannung oder jedenfalls zur Normalisierung der Debatte, zur Versachlichung auch, dass man mit dem Islam auf ganz natürliche Weise konfrontiert ist und eben nicht nur in den Nachrichtensendungen meistens eben mit sehr negativen Meldungen vom Islam konfrontiert ist.
Der evangelische Medienbeauftragte Markus Breuer sieht diese Idee kritisch. Die Muslime in Deutschland hätten weder Mitgliedschaftswesen noch Körperschaftsstatus. Insofern stelle sich die Frage, wer überhaupt dazugehöre.
Wir wissen, dass auch die türkische Religionsbehörde bei DİTİB mitreden kann. Und mir vorzustellen, dass das türkische Religionsamt Sendezeiten in Deutschland nutzen kann, das fällt mir ein bisschen schwer.
Im WDR gab es bereits muslimische Verkündigungsformate, die aber wieder eingestellt wurden. Stattdessen gibt es Sendungen wie das Forum am Freitag im ZDF, die sich explizit muslimischen Themen widmen.
Willkommen zum Forum am Freitag. Muslimisch, männlich, desintegriert. So heißt das neue Buch des Erziehungswissenschaftlers Ahmed Toprak.
Anders als bei den Verkündigungssendungen entscheiden hier allerdings die Redaktionen der Sender über den Inhalt.
Ein Beitrag von Annika Schneider war das.
Medias Res.
Drei Fragen an...
Ich bin Steffen Kühne und ich arbeite beim Bayerischen Rundfunk für BR Data, einem Datenjournalismus-Team.
Was läuft gut in den Medien?
In meinem Bereich läuft so vor allem die Zusammenarbeit unterschiedlicher Medien sehr gut, also dass Datenjournalismus irgendwie so die eigenen Mediengrenzen so ein bisschen überwinden geschafft hat und es immer mehr Kooperationen zwischen großen Häusern irgendwie gibt, über Printgrenzen und Fernsehgrenzen hinweg.
Was läuft schlecht in den Medien?
Ein kleines Problem von Datenjournalismus ist, dass es immer noch so als Sparte wahrgenommen wird, während es mittlerweile tatsächlich eher so ist, dass mit Daten zu arbeiten irgendwie eine Qualifikation für jeden Journalisten sein sollte und es super wäre, wenn Datenjournalisten viel mehr auch in andere Redaktionen reingehen und mit anderen Redaktionen auch zusammenarbeiten.
Und bei Ihnen?
Wir im Team beschäftigen uns gerade vor allem damit, wie man Algorithmen transparenter machen kann und vor allem auch, wie man irgendwie Algorithmen und Software, die zum Beispiel auch von Behörden eingesetzt wird, wie man darüber berichten kann. Und das ist an sich ein super spannendes Thema, weil Digitalisierung ist ja irgendwie ein Riesenstichwort und es ist einfach super wichtig, dass es Leute gibt, die sich damit technisch auskennen und auch irgendwie über den sinnvollen Einsatz von Technologie berichten können und das auch bewerten können.
Und wir gehen in die USA. Das Land der unbegrenzten Möglichkeiten ist längst zum Land der unbegrenzten Aggressionen geworden. Der Präsident muss sich einem Impeachment-Verfahren unterziehen, doch seine Anhänger interessiert das kaum. Die Meinungsblasen sind auch jenseits des Internets festgezurrt. Die gegnerischen Lager reden so gut wie nicht miteinander, wissen auch oft gar nicht, wie die Menschen leben, die anderer Meinung sind als sie. Die Debattenkultur ist also auf den Hund gekommen. Doch wie das mit Krisen nun mal ist, aus ihnen erwachsen auch Gegenstrategien. Markus Schule über den Stand der Medienverwahrlosung in den USA und die zaghaften Versuche, Bürgern wieder beizubringen, fair miteinander zu diskutieren.
Die Journalistin Juliet Huddy hat als Moderatorin bis September 2016 beim rechten Nachrichtensender Fox News in New York gearbeitet. In der Mediensendung von Konkurrent CNN berichtet sie, wie Fox News tickt.
That the media is lying, that critics of
die anderen Medien lügen, die Kritiker von Donald Trump sind alles Lügner und Feinde des Staates. Fox News setzt auf die Treue seiner Zuschauer. 2,4 Millionen Amerikaner schalten pro Stunde Fox News ein. Der Sender ist Marktführer. Unterstützt wird der Trump-freundliche Chor von zwei Webseiten, The Hill und Breitbart, beide stramm rechtsaußen. Und so beschallen Fox News und Co. die Trump-Wähler und lassen jeden Fehltritt des Präsidenten als geniale Meisterleistung aussehen. CNN-Journalist Jake Tapper hat den Lügen des Donald Trump eine Doku gewidmet. Die Menschen seien verwirrt, sagt der erfahrene Medienmacher.
It gets so confusing for
Das gilt für Trump-Unterstützer und Gegner gleichermaßen. Die Menschen raufen sich die Haare und laufen davon. Es geht aber nicht nur um die Lügerei des Präsidenten, sondern insgesamt um die Korruption der Wahrheit. Längst sind nicht mehr nur die politischen Lager gespalten, also Demokraten und Republikaner, sondern auch Familien, Freunde, Arbeitskollegen.
I have a simple solution to all of this. I call it deliberative polling.
James Fishkin behauptet, für die tiefe Spaltung der US-Gesellschaft eine Lösung gefunden zu haben. Der 71-Jährige ist Politikwissenschaftler und Professor an der renommierten Stanford-Universität im Silicon Valley. Menschen ziehen es vor, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen. Sie konsumieren deren Radio- und TV-Sendungen. Sie setzen sich aber nicht mit der gegenteiligen Meinung auseinander und sind dann verwundert, dass sie kein Verständnis für Menschen aufbringen können, die andere Ansichten vertreten. Die Idee von Professor Fishkin, normale Bürger, repräsentativ ausgewählt, erörtern aktuelle Probleme und treffen am Ende gemeinsame Entscheidungen. Wir bereiten die wichtigsten Grundlagen auf und lassen sie von Experten mit gegensätzlichen Ansichten überprüfen. Ziel ist es, eine Entscheidungsgrundlage zu schaffen, die der normale Bürger erörtern kann. Dass sein Versuch klappt, hat der Professor aus Kalifornien schon mehrfach bewiesen. Zuletzt im Oktober, als er 526 Amerikaner ein Wochenende in Texas zusammengebracht hat, um über Probleme wie Einwanderung zu diskutieren. America in One Room. Diese junge Afroamerikanerin gibt zu: Ich habe noch nie direkt mit einem 70-jährigen weißen Republikaner gesprochen. Die Bürger kommen in kleinen Gruppen zusammen, können Experten dazu holen, erhalten wichtiges Lesematerial verständlich aufbereitet. Und es wird diskutiert. Dieser Rentner weißer Hautfarbe meint: Überall sieht man die illegalen Einwanderer, wie sie die Fahnen ihres Heimatlandes schwenken und die amerikanische Fahne verbrennen. Die Rentnerin Nancy Reuscher aus dem nordkalifornischen Petaluma entgegnet dem Mann auf der anderen Seite des Tisches:
You know, Gary, your family were illegal immigrants.
Du weißt schon, dass deine Familie auch illegal eingewandert ist. Den amerikanischen Ureinwohnern hat das Land gehört. Wir alle sind hier Einwandererkinder. Wir haben weder ihre Sprache gelernt noch ihre Lebensweise übernommen. Wir haben den Ureinwohnern gesagt, dass sie sich jetzt nach uns zu richten haben. Ich verstehe deshalb nicht, weshalb wir bei den Neuankömmlingen jetzt plötzlich so wählerisch sind.
I don't know how we can be so choosy about the new ones.
Am Ende müssen alle zusammen einen Kompromiss erarbeiten. Das Erstaunliche: Beide Seiten bewegen sich. Parteien spielen keine Rolle. Fishkin verweist auf die fast jährlich stattfindenden Bürgerentscheide in Kalifornien. Er sieht sein deliberatives Demokratiemodell als einen Weg, den Stillstand zu überwinden. Fishkin und sein Center for Deliberative Democracy bereiten sich schon mal auf den Tag X vor, jenen Tag, an dem Trump nicht mehr Präsident ist und das Land dringend Versöhnung benötigt.
Markus Schuler berichtete aus den USA. Der Zeitungswissenschaftler Horst Röper war immer schon ein Exot. In einer durch und durch eitlen Branche verweigerte er sich stets dem Dresscode, saß in Jeans und kariertem Hemd zwischen den Anzugträgern im Einheitslook. Und an den Samstagen, an denen die Borussia in Dortmund ihre Heimspiele bestreitet, musste man ihm gar nicht mit Interviewanfragen oder Einladungen zu irgendwelchen Podiumsdiskussionen kommen. Gleichwohl war und bleibt er der wichtigste Experte in Sachen Medienkonzentration in Deutschland, der sich zudem mit der Geschichte der Zeitungen, ihrem Niedergang, auskennt wie kein Zweiter. Nun geht er in den Ruhestand und schließt sein Format-Institut, das auf dem Gelände der TU Dortmund beheimatet ist. Bettina Köster hat mit ihm gesprochen über 40 Jahre Medienforschung.
Damals machte die Uni in Dortmund ein relativ großes Projekt, das hieß Media an das NRW, in dem eben zum ersten Mal versucht wurde, überhaupt die Medienlandschaft in einem großen Bundesland mal zu kartieren und darzustellen, was gibt es überhaupt, wie wird das gemacht, wem gehört das.
So fing alles an für den Absolventen des Journalistikstudiums an der Universität Dortmund. Und schnell war für Horst Röper klar: Vielfaltsicherung, Konzentrationsentwicklung auf dem Printmarkt und wirtschaftliche Verflechtungen der Medienhäuser, das sollten seine Lebensthemen werden.
Das hatte auch zu tun eben mit meinen eigenen Erfahrungen, die ich gesammelt habe, weil ich eben in jungen Jahren als freier Mitarbeiter in einer Zeitung beschäftigt war, die plötzlich auch verkauft wurde an die große Watz, wie das damals eben x-fach passiert ist. Und das hat mich dann schon angespornt, einmal nachzuschauen, wer sind denn überhaupt diesejenigen, die diesen Markt eben letztlich in den Griff haben. Das war damals ja alles terra incognita, also man kannte sich darüber nicht aus, es gab keine Literatur dazu.
An der Universität wollte er diesen Fragen allerdings nicht weiter nachgehen. Zu viele bürokratische Hürden blockierten ihn und seinen Mitstreiter Professor Ulrich Petzold. Bei einem gemütlichen Abend in der Kneipe entstand dann die Idee, sich auf eigene Forscherbeine zu stellen.
An der Uni fehlte manchmal Geld und da hat man sich eben der Drittmittel mal kurzfristig bedient, die da noch in dem Topf waren. Und das hieß dann für uns, dass unsere eigenen Drittmittel eben zeitweilig nicht zur Verfügung standen, weil sie andernorts benötigt wurden. Also mit solch einer großen universitären Verwaltung umzugehen, ist nicht so ganz einfach. Und das haben wir dann in viel schlankerer Organisation nachher eben in Eigenregie gelöst.
Drittmittel sind Forschungsgelder, die sowohl Universitäten als auch eigenständige Forschungsinstitute bei Stiftungen oder anderen Institutionen beantragen können. Diese Drittmittel wollten Ulrich Petzold und Horst Röper künftig selbst in die Hand nehmen. Deshalb befreite sich das Forscherduo von der universitären Zwangsjacke und gründete das Forschungsinstitut Format. Dieser heute sperrig klingende Name steht für Forschung, Medien, aktuell, Technologie, Transfer. Transfer war vor 40 Jahren in aller Munde, so Röper, und somit gehörten sie damals zum Zeitgeist. In den 80er Jahren war medienpolitisch und ökonomisch einiges im Auf- und Umbruch. Private Sender sprossen damals wie Pilze aus dem Boden und das Institut war oft gefragt, wenn es um Auftragsstudien ging. Ministerien, Staatskanzleien, Landesmedienanstalten und viele andere Institutionen brauchten wissenschaftliche Grundlagen für ihre Entscheidungen. Expertisen zur Lage der mittelständischen Fernsehproduzenten in Deutschland waren genauso gefragt wie Untersuchungen über die Marktfähigkeit eines Großkino-Centers in Marl. Neben der Auftragsforschung bewahrten Röper und Petzold ihr Forscherspielbein.
Wir haben auch ein paar Projekte gemacht, beispielsweise immer wieder mal zum Zeitungsmarkt, die eben von Dritten nicht finanziert wurden. Wir kamen aus Sicht beispielsweise der Zeitungsverleger eigentlich immer zu den falschen Ergebnissen, das heißt also Ergebnisse, die denen nicht passten.
Von Pressekonzentration und Qualitätsverlusten in der Tageszeitung wollten viele Verleger lieber nichts wissen. Auch für einen großen Teil der Medienöffentlichkeit waren Röpers Forschungsergebnisse neu.
Weil niemand wusste, dass dieser Konzentrationsprozess im Tageszeitungsmarkt ja schon so weit fortgeschritten war. Es war kaum bekannt, dass diese kleinen Lokalzeitungen längst zu größeren Einheiten gehörten, dass nur eben der Titel gleich geblieben war. Und das war damals in den 80er Jahren eben völlig neu.
Horst Röper blieb trotzdem während seiner ganzen Forscherlaufbahn ein Mahner für Zeitungsvielfalt. Ausreichend gehört hat er sich allerdings nie gefühlt.
Vieles, was wir damals vielleicht als pessimistische Erwartung geäußert haben, vom Markt inzwischen längst übertroffen worden ist. Also die Marktrealitäten sind heute eben viel schlechter, als wir sie noch etwa in den 80er Jahren für möglich gehalten haben.
In seinen Augen hat die Medienpolitik versagt.
Weil man sich natürlich in der Politik auch nicht anlegen will mit mächtigen publizistischen Organisationen. Und wenn man Vielfalt hätte halten wollen und eben Konzentration hätte verhindern wollen, dann hätte das eben auch geheißen, gegen die Interessen von großen Medienunternehmen zu verstoßen. Das war nicht gerade gewünscht.
2010 stieg sein Partner Ulrich Petzold aus Altersgründen aus. Von da an war Horst Röper allein als Forscher im Format-Institut. Jetzt geht auch seine Ära zu Ende. Und wie ist sein Blick in die Zeitungszukunft? Bundesweit sieht er eine breite und vielfältige Berichterstattung. Aber der Lokaljournalismus bleibt für ihn ein Sorgenkind.
Das Problem im Lokalen, das haben wir eben in keinster Weise im Griff. Und hier gibt es eben immer mehr Monopole. Und wir müssen ja davon ausgehen, dass man demnächst auch in bevölkerungsschwachen Regionen beispielsweise damit leben wird, dass da vielleicht sogar weiße Flecken in Bezug auf die Lokalberichterstattung erscheinen. Hier und da wird vielleicht der Rhythmus auch von Zeitungen und anderen Organen sich ändern, also nicht mehr werktägliche Erscheinungsweise, vielleicht dann eben nur noch einmal wöchentlich Lokaljournalismus. Und derzeit ist eben nicht zu sehen, dass auch das Problembewusstsein in der Bevölkerung gewachsen ist.
Meinte Horst Röper in einem Beitrag von Bettina Köster. Und passenderweise haben wir jetzt noch das für Sie.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Frank Klemmer, ich bin Redaktionsleiter der Oberbergischen Volkszeitung und des Oberbergischen Anzeiger. Wir berichten morgen, passend zu Weihnachten, über ein Kind, das fast ein Christkind geworden ist, dann allerdings 7 Wochen zu früh zur Welt gekommen ist. Für die Eltern war die Adventszeit dadurch von Hoffen und Bangen geprägt. Und diese Geschichte erzählen wir unseren Lesern morgen pünktlich zu Weihnachten.
Und das war Medias Res für heute. Schön, dass Sie dabei waren. Nach den Nachrichten im Büchermarkt begrüßt Sie meine Kollegin Tanja Dieske und sie hat etwas Besonderes in petto, nämlich ein Gespräch mit dem schottischen Schriftsteller John Burnside. Viel Freude damit wünscht Brigitte Beetz.